Ups, ja, jetzt hat die Aufnahme angefangen. Und da ist auch das Video. Moin, hallo. Also erstmal hallo an Sie alle, dann hallo für die Leute am Video. Und ich habe so gedacht, jetzt wo es irgendwie so ein... Und Sie haben schon wieder so viel Schlagseite. Einfach weil das so ein paar Bilder sind. Sie wollen wirklich hier sein, oder? Könnten Sie, wenn die Evaluation kommt, das müsste jetzt irgendwie demnächst sein, dann wäre es ganz toll, wenn Sie da Kommentare reinschreiben nach dem Motto, ich gehe noch zur Vorlesung, obwohl es das Skript gibt und obwohl es die Videos gibt und sonst was. Weil, für mich ist es total interessant zu erfahren, warum Studis Lust haben, trotzdem zur Vorlesung zu kommen. Und das Thema können wir dann in weiteren Vorlesungen, falls Sie noch mehr bei mir hören, dann auch gerne nochmal vertiefen. Denn ich freue mich über alle, die da sind und die mitmachen und mit mir reden. Und ich bin so beeindruckt, dass es jetzt doch noch so eine relativ große Kerngruppe ist von Studis, die einfach kommen, obwohl sie es nicht müssten. Sie könnten auch im Schlafanzug die Videos angucken. Also vielen Dank dafür. Ich freue mich. Toll, dass Sie da sind. Und wir sehen, es hat sich das verändert. Lemma 1211 ist anders. Was ist anders? Was? Ja, genau. In Ihrem Kurzskript im StudLP ist es auch schon anders. Ich habe da schon ganz viel jetzt gemacht und aktualisiert. Und jetzt ist es hier auch anders. Was hat sich verändert? Teil A ist immer noch Teil A. Teil B ist neu. Und Teil C ist das, was vorher Teil B war. Und Teil B steht da jetzt deshalb, weil das Rechenregeln sind, die... Also es sieht ja aus wie so ein Teil von so einer Homomorphie-Eigenschaft quasi. Und ich habe gemerkt, es ist seltsam, wenn da die Rechenregeln für die Multiplikation, für die Skalarmultiplikation stehen und die Verträglichkeit mit der Addition nicht. Obwohl beides, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, später irgendwo mal eine Rolle spielt. Ich gedacht, okay, lieber schreibe ich es hin und brauche es nicht, als dass ich es nicht hinschreibe und dann doch brauche. Und es ist sowieso nur eine Zeile, also ist das Lemma jetzt ein bisschen ausführlicher, es stehen mehr Rechenregeln da. Und was den Beweis betrifft, da haben wir bei A schon die erste Aussage gemacht. Da machen wir jetzt also noch die zweite und können dann auch wieder reinkommen und uns erinnern, was da überhaupt alles los ist und was diese ganzen Buchstaben sollen. Dann beweisen wir B, das geht ganz schnell. Und in C stecken in Wirklichkeit vier Aussagen. Wenn wir die Voraussetzung haben, dass F regulär ist, dann stehen da folgende vier Aussagen. Phi ist injektiv, Phi ist surjektiv, Psi ist injektiv, Psi ist surjektiv. Und von diesen ganzen Aussagen, ja, ich habe richtig bis viel gezählt, von diesen ganzen Aussagen zeigen wir hier eine zusammen und die anderen drei ist dann das, was sie in der, oder alle vier Aussagen zusammen sind eigentlich die Übungsaufgabe. Also genau das, was in C steht. Aber ich habe mir überlegt, wir machen hier einen Teil zusammen, damit Sie so ein bisschen Orientierung haben und sehen, wie man argumentieren kann. Und dann dürfen Sie also in der Übungsaufgabe sagen, was auch immer wir jetzt hier gezeigt haben, das steht in der Vorlesung, das wissen wir schon und jetzt mache ich halt den Rest noch selber. So, das schon mal zur Orientierung und dann sind wir auch schon mittendrin. Wir haben unseren Körper von Sigma, wir haben unsere Sigma-Binärform F, eine Basis B von V, alles ist endlich dimensional, das werde ich immer weiter betonen, weil es wichtig ist. Und dann haben wir in Aussage A schon gezeigt, dass wenn man unser Basiselement klein b mit einem Skalar Lambda verknüpft und das dann mit Phi abbildet, dass es dann dasselbe ist, als wenn man Lambda hoch Sigma mit b hoch Phi Skalar verknüpft. Das haben wir letztes Mal schon gezeigt und haben dann gesehen, wie dieses Sigma da reinkommt. Das hatte damit zu tun, wie Phi und Psi definiert waren. Also mache ich das mal kurz kleiner und schiebe das hoch, damit man die Definition... Nee, das wird nichts. Kommando zurück. Dann lasse ich es lieber groß und erinnere Sie gleich nochmal dran, wie Phi und Psi definiert waren. Phi und Psi waren diese Leute, die für feste Vektoren aus so einer Abbildung, aus so einer Linearform eine Abbildung machen, wo eine Komponente fest ist und man bei der anderen was einsetzt. Und das unterschied sich nur darin, ob man die zweite oder die erste Komponente festhält. Das war der Unterschied zwischen Phi und Psi. Mehr dazu gleich. Und dann machen wir B und dann machen wir C und dann sehen, also ein Teil von C und dann sehen wir auch nochmal, wie diese Definition von Phi und Psi da reinspielen und wie sie sich unterscheiden. So, erstmal machen wir den zweiten Teil und gucken, was dann für Fragen aufkommen. Da ist schon ein bisschen was vorbereitet und das ist die linke Seite. Okay, ich kann Ihre Gesichter gerade gar nicht lesen, aber es ändert sich vielleicht, wenn wir den zweiten Teil von A haben. Notation steht schon dran, ich brauche zwei Basisvektoren, wie im C, einen Skalar Lambda und einen Vektor V, falls ich mehr brauche, fülle ich es ein. Und für die, oh, Nein, ich möchte keinen Neustart machen. Für die zweite Rechnung fangen wir an. Die Idee ist ja immer zu zeigen, dass zwei Sachen gleich sind, also dass zwei Abbildungen gleich sind, indem wir sie auf Vektoren anwenden und dann sehen, dass die Bilder alle gleich sind. Also wenden wir jetzt die linke Seite auf einen Vektor V an. Das heißt, ich berechne V unter der Abbildung Lambda mal V hoch Psi. Jetzt müssen wir uns erinnern, was Psi macht. Psi nimmt F, hält die zweite Komponente fest und schreibt da den Vektor V rein. Also da wird V wird abgebildet, indem V in die zweite Komponente geschrieben wird. Die erste Komponente wird definiert durch das Ding, was mit Psi abgebildet wird, in diesem Fall also Lambda mal B. Das heißt, ich wende jetzt einfach die Definition an. F von Lambda mal B, V. Das ist erstmal das, was Psi macht. Psi nimmt Lambda mal B, schreibt es in die erste Komponente und hält es fest. V wird abgebildet, indem V in die zweite Komponente geschrieben wird. Aber der Witz bei Psi war, anders als bei Phi, dass der Körperautomatismus da noch mit rumläuft. Ich nehme jetzt also das Ergebnis, was da rauskommt, und bilde es ab mit Sigma minus 1. Und das ist alles sinnvoll aus folgenden Gründen. Wenn ich F auf dieses ganze Zeug anwende, kommt ein Körperelement raus. Das ist ja der Witz bei Binärform, dass dann ein Körper landet. Das heißt, was auch immer da rauskommt, kann ich mit einem Körperautomatismus von K abbilden. Sigma ist ein Körperautomorphismus, insbesondere bijektiv. Es gibt also eine Umkehrabbildung und die ist auch ein Körperautomorphismus, also kann ich die auf dieses Element von K loslassen. So, jetzt habe ich einfach nur Psi angewandt. Und jetzt gucke ich, was passiert, wenn ich das weiter ausrechne. Fangen wir damit an, dass ich doch hier innerhalb der Klammer Rechenregeln für Binärform anwenden kann. Hier kann ich in der ersten Komponente doch das Lambda rausziehen und ich muss nichts tun, kein Sigma, denn Lambda ist in der ersten Komponente und kommt deswegen einfach als Vorfaktor nach vorne. Das ist hier F2. Das heißt, in der Klammer steht dann Lambda mal F von B von V. Das ist innerhalb der Klammer jetzt die Rechnung und dann wende ich immer noch den Körperautomorphismus Sigma minus 1 an. Und kann jetzt verwenden, dass es ein Körperautomorphismus ist, also insbesondere ein Homomorphismus, das heißt, der respektiert die Multiplikation im Körper. Das heißt, ich kann hier nacheinander erst Lambda und dann dieses Ding mit Sigma minus 1 abbilden und dann verknüpfen. Und das, was auf der rechten Seite steht, der rechte Faktor, ist genau das, was passieren würde, wenn man B nimmt und mit C abbildet und das auf V loslässt. Das heißt, dann sehe ich nur noch diesen Vorfaktor Lambda hoch Sigma minus 1 und dann kann ich das so hinschreiben. Lambda hoch Sigma minus 1 mal V abgebildet mit C, aber diesmal nur für B. Und dann, das ist der letzte Schritt, kann ich noch benutzen, dass wenn ich V mit einem Homomorphismus abbilde und dann davor eine Skalarmultiplikation mache vor dem Bild, dass ich dann auch diesen Skalar hochziehen kann und als Skalar vor den Homomorphismus schreiben kann. Das heißt, es ist dasselbe. V abgebildet mit Lambda hoch Sigma minus 1 mal Cb. Und damit habe ich gezeigt, dass die Abbildung auf der linken Seite, Lambda mal B hoch Psi, dasselbe mit V macht, wie die Abbildung Lambda mit Sigma minus 1 mal Psi, und das, was wir zeigen wollten. Also Psi B bzw. B hoch Psi. Das ist noch klarer, wenn ich das so hinschreibe. Und da Psi die Abbildung ist, die B auf B Psi wirft, dasselbe wie Psi Index B, war das, was vorher dran stand, nicht falsch. Aber ich wollte die Notation haben, die auch in der Aussage steht, damit man die direkten Vergleich hat. So, jetzt sind wir hoffentlich wieder so ein bisschen drin. Es geht also darum, Vektoren abzubilden, indem man ihnen den Wert zuweist, eingesetzt in eine Binärform, über die man vorher schon irgendwas hat, also wo irgendwas schon festgelegt ist. Das ist das, was wir und sie tun. Und damit kommen wir zu Teil B. Oder? Gibt es Einwände oder Fragen jetzt an der Stelle? Wir üben jetzt noch ein bisschen mit 4 und C zu arbeiten. Okay. Kommt Teil B. Hier steht die Namen, vielleicht die ich neu gemacht habe, also improvisiere ich jetzt. Ich fange an mit der linken Seite, B plus C hoch Phi. Und wieder steht da eine Abbildung, das heißt, ich gucke wieder, was passiert, wenn ich das auf einen Vektor V loslasse. Also V hoch B plus C unter Phi. Vielleicht machen wir einfach nur Phi, denn Phi und C funktionieren ja fast gleich. Es ist ja nur, auf welcher Seite was eingesetzt wird und ob sich mal herumspringt. Ich gucke sie gleich mal an, ob sie das gleich sehen wollen. Aber mir würde ich an der Stelle Phi reichen. Also was macht Phi? Phi schreibt das, was hier unten steht, in die zweite Komponente bei der Linearform und in die erste Komponente kommt V, also das, was abgebildet wird. Das heißt, in F von V, plus C. Soweit so gut. Das ist das, was Phi macht. Jetzt kommt BLF1 und sagt, ich kann mir in der zweiten Komponente die Summe daraus ziehen. Dann steht da F von V, plus F von V, plus C. Und jetzt sehe ich, dass das Erste, das ist, was rauskommt, wenn ich auf V die Abbildung B hoch Phi anwende. Und das Zweite ist, was rauskommt, wenn ich auf V die Abbildung C hoch Phi anwende. Und jetzt sind wir fast fertig, denn wie war das nochmal? Wenn wir sehen, dass man den gleichen Vektor mit Homomorphismen abbildet und dann immer die Summe der Bilder hinschreibt, dann ist es dasselbe, als würde man den Vektor mit der Summe der Homomorphismen abbilden. Genauso war ja die Summe von Homomorphismen definiert. Also steht hier V hoch B plus C. Und das ist genau das, was wir da zeigen müssen. Links steht erst Summe und dann Phi, rechts steht erst Phi und dann Summe und die Abbildungen sind gleich. Und für Psi ist es genau. Ich sehe keine Einwände. Genau so für Psi. Die Rechnung sieht auch wirklich fast genau aus. Und dann können wir jetzt C machen. C ist das, was man meistens Arbeit macht. Ich habe schon gesagt, wie man das aufteilen kann in insgesamt 4 Aussagen. Und jetzt muss ich nur in meine Notizen gucken und mich entscheiden, welche davon ich hier mit Ihnen beweise. Und dann können Sie das zitieren und der Rest ist Ihre Arbeit. Mal gucken. Wir machen mal. Die Sojektivität von Phi. Das heißt, sie brauchen auch Injektivität und noch alles für Psi. Okay, das zeige ich dir. Und ich zeige das, indem ich zeige, dass wir Bilder sehen können, von denen man erkennen kann, dass die eine Basis bilden für V-Stern. Und das reicht für die Sojektivität. Denn wenn wir uns noch mal kurz erinnern, Gesundheit, was da oben steht, in der Definition, Phi und Psi sind ja Abbildungen, die von V nach V Stern gehen. Das heißt, ich bleibe jetzt mal kurz bei Phi. Phi geht von V nach V Stern. Wir haben gerade noch mal wiederholt, wie diese Abbildungen funktionieren. Die arbeiten mit F und halten einen Eintrag fest und mit dem anderen passiert irgendwas. Das ist die Abbildung. Und das ist dann insgesamt eine Abbildung von V nach K, von der wir gezeigt haben, dass es ein Homomorphismus ist. Also liegt das in V-Stern im Dualraum. Und um zu zeigen, dass eine Abbildung nach V-Stern sojektiv ist, kann man doch, wenn man weiß, dass das ein Homomorphismus ist, einfach nur zeigen, und ich glaube, dafür reicht sogar noch ein bisschen weniger, da kann man doch einfach nur zeigen, dass man Bilder finden kann, die eine Basis für V-Stern sind. Dann ist man fertig. Dann hat nämlich das Bild die gleiche Dimension wie der ganze Raum V-Stern und damit ist die Abbildung sojektiv. Okay. Das ist also jetzt mein Ziel. Wir zeigen, wie es sojektiv. Dazu zeigen wir, dass irgendwelche Leute eine Basis für Frau Stern bilden. Und ich möchte mal kurz hinschreiben, was wir da genau zeigen, damit wir Orientierung haben. Dafür brauche ich aber die Basis B ein bisschen genauer. Form wieder Namen geben, B1 bis BN. Wobei n die Dimension von V ist. V ist endlich dimensional, also ist die Dimension eine natürliche Zahl oder 0. Jetzt bröseln wir also noch ein bisschen weiter auf, was wir zeigen wollen. Ich möchte zeigen, dass wenn ich diese Basisvektoren nehme und die mit Phi abbilde, dass dann eine K-Basis von V Stern rauskommt. Basisvektoren B1 bis Bn paarweise verschieden, sonst würden sie ja keine Basis bilden, beziehungsweise sonst würde die Anzahl der Vektoren nicht mit der Dimension zusammenpassen. Das heißt, B1 bis Bn sind verschiedene Vektoren, paarweise verschiedene Vektoren. Und jetzt müssen wir uns kurz überlegen, warum, wenn wir die mit Phi abbilden, da immer noch paarweise verschiedene Elemente rauskommen. Okay, also überlegen wir kurz, warum das so ist. Was macht nochmal Phi? Wie bildet doch diese Basisvektoren auf eine Abbildung ab, die von V nach V Stern geht. Und was diese Abbildung macht, hängt davon ab, was der Vektor ist, den wir in der Linearform festhalten und dahin schreiben. Verschiedene Vektoren führen zu verschiedenen Linearformen. Eine linear unabhängige Menge innerhalb von V Stern bilden, dann bin ich fertig. Denn ich kenne die Dimension von V Stern. Vielleicht erinnern Sie sich noch, wir haben am Dienstag gezeigt, dass V und V Stern isomorph sind. Das hing auch wieder davon ab, dass alles endlich erzeugt ist über K. Denn die gleiche Dimension, das heißt, V Stern hat auch Dimension n. Und wenn ich dann eine n-elementige linear unabhängige Menge darin finde, dann ist das sofort eine Basis. Das gehört zu den Sachen, die wir ständig benutzen, wenn wir die Dimension kennen. Und die richtige Anzahl Vektoren haben, dann reicht die Erzeugungseigenschaft oder die lineare Unabhängigkeit, um eine Basis zu haben. Also machen wir jetzt genau das. Wir zählen und sehen, die Anzahl stimmt, also reicht die lineare Unabhängigkeit und die zeigen wir. Soll ich noch einen Satz mehr dazu hinschreiben, warum die paarweise verschieden sind, diese Leute? Ja, ich sehe Nicken. Okay, also mache ich das. Das sehen wir zum Beispiel in dem I, J aus 1 bis N verschieben hernehmen. Und dann den I-ten Basisvektor einmal mit BI hoch Phi und einmal mit BJ hoch Phi abbilden. Mit diesen beiden Leuten nachgucken, wie werden die abgebildet, und dann sieht man, dass da verschiedene Sachen rauskommen. Gut, ich brauche eine Begründung, so muss man irgendwie da stehen, Gesundheit. Warum es jetzt reicht, die nähere Unabhängigkeit zu zeigen? Das genügt. Die nähere Unabhängigkeit von dieser Menge hin zu sehen. In seinem Dualraum isomorph sind und ich brauche kurz die Nummer von dem Satz. Augenblick. Satz 12.9. Das heißt, so fließt alles zusammen. Die ganze Information, die wir schon haben von vorher, fließen jetzt zusammen und reduzieren den Arbeitsaufwand auf eine kleine Menge, von der wir sehen müssen, dass linear unabhängig ist. Was machen wir jetzt also noch? Lineare Unabhängigkeit, wie immer, wir nehmen uns Skalarerin, schreiben den Nullvektor, überlegen uns vorher, was der Nullvektor ist, was das bedeutet, und versuchen dann zu sehen, dass die Skalare alle Null sein müssen. Sein also Lambda 1 das Lambda n aus k. So. Das gilt, ja Moment, was ist der Nullvektor, um den es hier geht? Diese Menge, die hier steht, ist eine Teilmenge von V Stern, also vom Dualraum. Das heißt, das Nullelement, das wir jetzt darstellen wollen, ist die Null im Dualraum. Und ich erkläre gleich nochmal, was das ist. Der Dualraum besteht ja genau aus allen Homomorphismen von V nach K. Der Nullvektor darin ist also einfach der Nullhomomorphismus von V nach K. Also derjenige Homomorphismus, der alle Vektoren aus V nimmt und auf die Null des Körpers abbildet. Das ist Null V Stern. Egal welchen Vektor aus V ich also nehme, wenn ich ihn mit dieser Abbildung abbilde, dann muss die Null des Körpers rauskommen. Also schnappen wir uns irgendwas Geschicktes und bilden das ab und hoffen, dass wir dann Informationen gewinnen über die Lambda. Jetzt muss ich kurz schauen, was ist das Geschickte, das ich da abbilden möchte. Der Vorteil. Vielleicht nehme ich erstmal irgendeinen Vektor und wir gucken mal, was überhaupt passiert. Wir haben ja da Vektoren rumlaufen. Da, genau, irgend so ein V aus V. Das schnappe ich mir jetzt mal. Und bilde mit der rechten Seite ab und rechne erstmal alles aus, was ich ausrechnen kann. Und dann sehen wir, was für Informationen wir daraus gewinnen. Wenn ich V abbilde, muss der Nullvektor, natürlich muss die Null des Körpers rauskommen, denn auf der linken Seite steht ja, dass das die Nullabbildung ist. Deswegen fange ich damit an. Die Null des Körpers ist das gleiche wie V abgebildet mit der Null von V Stern. Und das ist das gleiche wie V abgebildet mit der rechten Seite. Dann schreibe ich das mal alles hin. Und zum Glück haben wir gerade nochmal geübt, was diese Sachen mit Phi machen und wie diese Verknüpfung funktioniert und was für Rechenregeln wir haben, denn jetzt können wir das alles aufdröseln. Hier wird doch jetzt V sozusagen nacheinander mit diesen ganzen Abbildungen abgebildet und dann wird die Summe gebildet. Vielleicht schreibe ich erstmal das hin. Das heißt, ich zerlege das in V abgebildet mit dem ersten Teil plus V abgebildet mit dem zweiten Teil plus bla 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 plus V abgebildet mit dem letzten Teil. Und in jedem Teil steht da immer ein Skalar und den Skalar kann ich doch direkt nach vorne ziehen und Skalar mit dem Bild multiplizieren. Diese zwei Schritte möchte ich jetzt mit einem Gleichheitszeichen abfrühstücken. Dann steht da Lambda 1 mal V hoch B1 hoch I plus und so weiter plus, letzter Term, Lambda N mal V hoch Bn hoch I. Hier habe ich nur die Rechenregeln verwendet von Summen und Skalarprodukten von Homomorphismen. Jetzt wende ich an, was Phi macht. Das haben wir gerade geübt. Da oben steht es noch. Wenn ich V mit irgendwas unter Phi abbilde, dann bilde ich die Bilinearform F, wobei V in der ersten Komponente steht und das andere Zeug in der zweiten. Das muss ich also jetzt hier nur einsetzen. Dann habe ich Lambda 1 mal F von, wie war das? V steht in der ersten Komponente und der Vektor, den ich mit Phi abbilde, in der zweiten, also B1. Und dann geht das fröhlich so weiter. Und dann steht da Lambda N mal von V, jetzt haben wir erstmal sehr viel rumgerechnet und ich möchte kurz gucken, ob ich noch mehr rechnen möchte, bevor wir anfangen, noch mehr Informationen da reinzustecken. Na, vielleicht können wir noch eine kleine Umformung machen. Denn hier vorne steht doch jetzt immer der gleiche Vektor v. Ich könnte jetzt Rechenregeln für die Linearform verwenden, um die zweite Komponente irgendwie zusammenzufassen. Dann finde ich doch die Summe von den ganzen Bs, oder? Das ist doch einfach nur BLF-Rechenregeln. Kriege ich die Skalare da auch noch irgendwie verarztet? Die könnte ich ja auch noch mit in die zweite Komponente schieben, immer passend zu den Bs. Aber worauf muss ich achten, wenn ich bei BLF Skalarmultiplikation in der zweiten Komponente mache? Ja.
Wir erhalten diese Abbildung, die muss da oben mit dran sein.
Genau, Sigma, unser Körperautomatismus, der da rumläuft, der muss da dann irgendwie mit dran. Wenn ich es rausziehe, bilde ich mit Sigma ab. Wenn ich reinziehe, muss ich also mit Sigma minus 1 abbilden. Ich fand schön, wie einige von Ihnen gerade schon so mitgedacht haben, die entsprechende Handbewegung gemacht haben. Okay. Das heißt, das kriegen wir jetzt hin. Das sind BLF-Rechenregeln. Ich versuche mal alles in einem Schritt. Mal gucken, wie oft ich mich verschreibe. Vorne bleibt doch einfach nur V. Das ist immer dasselbe. Und die zweite Komponente ist die spannende. Da habe ich die Summe von den Bs und immer mit dem passenden Vorfaktor. Und ich muss immer ein Sigma minus 1 dran schreiben. Also sieht es, glaube ich, so aus. Lambda 1 hoch Sigma minus 1 mal B1 plus und so weiter plus Lambda n hoch Sigma minus 1 mal Bn. Ich denke, das stimmt. Denn wenn ich jetzt die Lambdas wieder rausziehen würde, dann würde ich ja ein Sigma dran schreiben, dann würde sich wegkürzen und es würde die Lambdas. Also stimmt das auch so. Aha. V war beliebig. Egal, was für ein Vektor V aus dem Vektorraum ich nehme, wenn ich den abbilde, kommt hier 0 raus. Das heißt, dann stimmt diese ganze Rechnung und ich sehe dann, dass V als Wert mit unserer Linearform F hiermit immer den Wert 0 hat. Egal, was V ist. Das heißt, dieser Vektor auf der rechten Seite, was auch immer der ist, ich habe keine Ahnung, aber der macht mit der Linearform alles zu 0. Ach so. Wir haben doch noch so eine Voraussetzung da stehen. F soll regulär sein. Was für Vektoren sind das, die alles zu 0 machen? Bei einer regulären Form geht das nur mit dem Nullvektor. Aha, also ist jetzt auf einmal das ganze Zeug da rechts 0. Hier ist wichtig, dass V ein beliebiger Vektor war. Das heißt, es gilt für alle Vektoren V, diese Rechnung, die wir gerade gemacht haben. Und jetzt steht da die Linearkombination, die den Nullvektor in V ergibt. Und das ist jetzt Anfängerlevel, Basisvektor, die Linearkombination den Nullvektor ergibt. Die ganzen Koeffizienten müssen 0 sein. Also sind diese Lambdas 0, wenn ich sie mit Sigma minus 1 abgebildet habe. Ha, wir sind noch nicht ganz fertig. Was für Körperelemente können unter einem Körperautomorphismus auf der Null des Körpers landen? Welche, wie viele, kennen die sich?
Nur eins.
Denken Sie das auch? Und welches? Welches Körperelement wird von einem Automorphismus auf die Null des Körpers abgebildet? Was denken Sie? Nur die Null selber, genau. Ein Körperautomorphismus wirft die Null auf die Null und die Eins auf die Eins. Ansonsten können noch andere interessante Dinge passieren. Oh, das habe ich in meiner Podcast-Folge vergessen. Ich schweife kurz ab. Ich habe hier Dienstag darüber gesprochen, dass Q und R keine interessanten Automorphismen haben und C schon und sie können immer an komplexe Konjugationen denken in dieser Vorlesung. Aber was ich nicht gesagt habe, war, dass es zwischen Q und R und auch zwischen Q und C und nicht notwendigerweise innerhalb von R total interessante andere Körper gibt, die Sie wahrscheinlich nicht kennen, noch nicht, die super interessante Automorphismen haben. Also Vorsicht! Nur weil Q und R keine haben, heißt das nicht, dass da nicht andere interessante Körper rumlaufen können, die sehr interessante Körperautomorphismen haben. Und wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann gibt es nach der Algebra, also in einem Jahr, eine interessante Spezialvorlesung, in der Sie darüber mehr lernen können. So, Nullstellen von Polynomen und Gedöns, das macht euch sehr viel Spaß. Ja. Ich Das habe ich in der Podcast-Folge vergessen. Zurück zum Thema. Sigma ist ein Körperautomorphismus, also ist Sigma minus 1 auch einer, also wird 0 auf 0 geworfen und das ist auch die einzige Möglichkeit. Das heißt also, dass in dem Moment, wo diese Bilder von den Lambdas 0 sind, auch die Lambdas selber 0 sein müssen. Also Bild Lambda 1 gleich und so weiter gleich Lambda 1 gleich 0. Das heißt, die Menge, mit der wir da oben angefangen haben zu arbeiten, ist tatsächlich linear unabhängig. Und das ist alles in V-Stern, in unserem Vektorraum V-Stern. Und deswegen erzeugen die wirklich den kompletten Raum. Und deswegen ist die Abbildung viel surjektiv. Denn wir haben ja die Verträglichkeit mit Addition und Skalarmultiplikation. Ja, sehr schön. Das war mein kleiner Beitrag zu C. Dann haben Sie jetzt hoffentlich auch eine Idee, wie Sie das für Psi machen können. Und dann müssen Sie sich noch was für die Induktivität überlegen. Aber Sie haben jetzt gesehen, welche Art Rechnung man machen kann, um Informationen zu bekommen. Ja.
Die K-Basis und das ist eine duale Basis, oder?
Nein, es ist erstmal nur eine K-Basis von V-Stern. Mhm. Die duale Basis ist ja sehr konkret definiert und wir wissen nicht, ob die das ist, aber es ist eine. Also bei der dualen Basis haben wir so eine ganz konkrete Vorschrift, auf was für Abbildungen unsere Basisvektoren gehen. Das war diese Signalabbildung, die so einmal hier schreit. Mhm. Wir wissen nicht, ob die Bilder unter Phi sowas ähnliches machen. Denn das hängt ja davon ab, was die Bilinearform F macht. So, könnte also was anderes sein. Aber auf jeden Fall ist es auch eine Basis. Und das war das, was wir brauchten. Ja, gute Frage, vielen Dank. Noch mehr Fragen? Ich stehe hier nochmal kurz rum. Und okay, dann war das Lemma 12.11. Dann haben wir hier jetzt schon sehr viel geschafft von unserem Programm für heute. Das ist super. Wir gucken weiter. Es kommen die nächsten Definitionen. Ich habe ja schon gesagt, dass Kapitel 12 und Kapitel 13 übrigens auch, das ist alles so ein bisschen gemischt, Warenladen. Ne, so. Hier sind noch ein paar interessante Konzepte, die Sie vielleicht später mal brauchen, in irgendeiner Geometrievorlesung oder Funktionalanalysis oder ich weiß nicht was, numerische Mathematik. Also besprechen wir das hier ein bisschen, damit Sie das einordnen können, damit Sie die Wörter schon mal gehört haben. Aber es gibt jetzt nicht mehr die große zusammenhängende Erzählung. Leider. Ich mag es eigentlich lieber mit der großen zusammenhängenden Erzählung, aber... Hier ist es jetzt halt so, dass wir eher so kleine Konzepte angucken und da, wo es geht, verknüpfe ich das und da, wo es sich nicht so anbietet, da sage ich einfach, hier ist jetzt halt so ein Häppchen. Und Bilinearformen sind ja schon in sich irgendwie ein schönes, geschlossenes Thema, aber wir gucken die jetzt aus so unterschiedlichen Perspektiven an, dass man das vielleicht nicht immer merkt, dass das alles ein Thema ist. Insofern sind wir auch noch nicht am Ende. Ich bin jetzt in Versuchung immer zu sagen, jetzt kommen die letzten paar Definitionen, aber es ist nicht so. Aber jetzt kommt das nächste kleine Paket in Kapitel 12. Und dieses Paket könnte man überschreiben mit Senkrechtzeug. Vorsicht, es gibt nachher zwei verschiedene Arten was senkrecht, also von Senkrecht. Es gibt also zwei verschiedene Sachen, die das bedeuten kann. Aber im Kontext gucken wir uns ganz genau an, was ist hier gerade los, welches Senkrecht ist das. Und da, wo es möglich ist, unterschiedliche Notationen zu verwenden, da mache ich das. Und manchmal mache ich es nicht, weil die Fachtradition nicht so ist. Also wenn es einfach eine klare Notation gibt, die irgendwie alle verwenden, dann verwende ich die auch, weil ich sie sonst, glaube ich, mehr verwirren würde. Also, schauen wir uns jetzt die erste Definition zu senkrecht an. Das ist die, die sich auf den Dualraum bezieht und das ist sozusagen eine Beziehung, wie ich zwischen V und V-Stern hin und her laufen kann. Das können Sie sich ein bisschen so vorstellen. Hier bin ich in V, hier bin ich in V-Stern. Und die Definition sagt, ich kann jetzt mit einer Teilmenge von V anfangen, also mit irgendwelchen Vektoren, die da drin liegen, irgendwie, das muss auch kein Teilraum sein, und dann kann ich mit der Beziehung senkrecht nach V Stern gehen. Das heißt, der Senkrechtraum zu A wird in V Stern liegen und wird auch wirklich ein Teilraum sein, das gucken wir uns an. Genauso kann ich aber auch mit einer Teilmenge von V Stern anfangen, und kann auch wieder mit einer Senkrechtbeziehung, die aber anders aussieht, das ist dann nicht dieses Zeichen, also dieses Perp in Tech-Sprache, sondern es sieht eher aus wie ein großes T. Damit lande ich in V. Das sieht nicht gut aus. So. Dieses Bild ist so ein bisschen zur Orientierung da. Wenn ich senkrecht mache, wechsle ich den Raum. Bei dieser Senkrechtkonzeption. Das ist die Senkrechtkonzeption zwischen V und dem Dualraum. Und wenn ich irgendwas senkrechte, dann wechsle ich den Raum. Das heißt, ich gehe von einer Teilmenge von V mit der Senkrechtgeschichte nach V Stern und umgekehrt. Und jetzt gucken wir uns einmal ganz genau an, was da passiert. Denn das wird gleich die größte Herausforderung, immer aufzudröseln, was man eigentlich nachprüfen muss. Wenn ich mit einer Teilmenge A von V anfange und den Senkrechtraum bilde und das Wort Raum ist angemessen, das zeigen wir gleich, dann heißt das, dass ich mir diejenigen Leute im Dualraum angucke, die die Vektoren aus der Menge A auf 0 abbilden. Also senkrecht im Sinne von, da wird was zu 0 gemacht. Wenn Sie möchten, können Sie sich das so merken und das trifft auf beide Senkrecht-Konzepte zu, auf das spätere auch. Senkrecht hat immer was damit zu tun, dass irgendwas 0 ist. So, wenn ich also von V nach V Stern gehe, dann gucke ich mir diejenigen Abbildungen des Dualraums an, die meine Vektoren aus der Menge, mit der ich angefangen habe, zu 0 machen. Und zwar alle. Jetzt kann ich das Ganze auch umgekehrt machen. Ich fange mit einer Teilmenge von V Stern an, also mit solchen Abbildungen, und frage mich, welche Vektoren werden von denen auf 0 geworfen? Also genau die andere Perspektive. Aber es geht auch wieder darum, dass etwas 0 wird. Und die Leute aus V, die von all diesen Abbildungen auf 0 geworfen werden, die nenne ich dann halt den Senkrechtraum in V. Wichtig ist also immer zu gucken, wo starten sie und wo enden sie. Und die beiden verschiedenen Zeichen für senkrecht sind ein Hinweis darauf. Wenn sie in V angefangen haben, dann sollte es dieses Perp-Zeichen sein, also so ein umgedrehtes großes T. Und dann wissen sie, wenn sie das senkrecht gemacht haben, landen sie in V Stern. Und umgekehrt, wenn sie in V Stern anfangen und nach V wollen mit der Senkrechtgeschichte, dann muss es dieses große T sein. So können sie hoffentlich immer sortieren, wo sie sind. Und die erste Frage, die wir gleich beantworten, ist, warum sind das Teilräume, auch wenn wir nur mit Teilmengen in den Räumen anfangen? Also warum ist es stark genug? Warum ist diese Senkrechtgeschichte stark genug? Das ist die erste Aussage in Satz 12.12. Und insgesamt haben wir hier vier Aussagen. Und wenn ich mich richtig erinnere aus meiner Vorbereitung, dann ist es so, dass D am nervigsten und am längsten ist. A ist irgendwie nett und klein. B ist so mittel. C ist auch wieder nett und klein. D ist ein bisschen anstrengend. Und hier ist meine Strategie dafür. Wir beweisen A. B ist eine Übungsaufgabe. Wir beweisen C. Und D beweisen wir hier natürlich zusammen, weil es der nervigste Teil ist. Okay. Soweit. Dann gehen wir jetzt rüber an die rechte Tafel. Gucken uns vielleicht vorher die einzelnen Teile nochmal an, um zu verdauen, was gleich kommt. Teil A, wie gesagt, klärt einfach nur, dass die Bezeichnung Senkrechtraum berechtigt ist. Teil B ist eine Dimensionsformel, eine, die ich sehr, sehr schön finde, über die ich mich immer wieder freue. Die werden wir dann auch direkt benutzen in Teil D und die beweisen sie selber. Wir haben inzwischen so viele Dimensionsformeln gesehen, dass ich ihnen zutraue, dass sie schon selber auf Ideen kommen. Dann Teil C, da geht es um die Isomorphie und da wissen wir glücklicherweise schon einiges und können das relativ schnell hinschreiben. Und Teil D ist wirklich ein bisschen nervig. In Teil D, da müssen wir uns erstmal ein Konzept überlegen, wie wir im Dualraum V Stern ordentlich arbeiten können. Da kommen dann plötzlich diese ganzen Abbildungen ins Spiel, mit denen wir jetzt die ganze Zeit gearbeitet haben und am Dienstag. Das heißt, wir shiften alles und argumentieren dort und dann verwenden wir die Dimensionsformel aus B und kriegen dann die Dimensionsformel, die da steht. Das ist also ein bisschen anstrengend, denn da steht ja was von V und dann haben wir diesen Teilraum B, der aus V Stern kommt und es ist erstmal nicht klar, warum wir da über die Dimension überhaupt was aussagen können. Aber wenn Sie einen Vergleich haben wollen, dann kann ich Ihnen anbieten die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Denn da haben wir ja Dimension des Vektorraums, des Startraums, das ist das gleiche wie Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes. Und der Kern liegt im Startraum, aber das Bild liegt im Zielraum. Da kann man sich ja auch erstmal fragen, wie kommen die überhaupt zusammen in eine Formel? Und so ähnlich ist es hier auch bei Teil B und bei Teil D, dass man sich erstmal fragt, wie kommen die zusammen in eine Formel, aber die Idee ist so ähnlich. Nach dieser kleinen Vorrede machen wir uns an die Arbeit. Das ist nicht viel zu tun. Oh, Tafel ist schon ja, das ist alles in Ordnung. Gut. Keine Ahnung. Wir wollen zeigen, dass irgendwelche Sachen Teilräume sind. Hey, da gibt es das Teilraumkriterium. Wir müssen also einfach nur sehen, dass immer der Nullvektor drin liegt und dass sich das mit der Addition verträgt und dass es sich mit der Skalarmultiplikation verträgt. Und V und V Stern sind ja einfach nur Vektoren. Da können wir rechnen und können uns vergewissern, dass das Teilraumkriterium anwendbar ist. Fangen wir an mit A senkrecht. A ist eine Teilmenge von V A senkrecht ist also erstmal auch nur eine Teilmenge von V Stern und ich beginne damit, dass ich zeige, dass der Nullvektor von V Stern da drin liegt. Und da habe ich wiederholt, der Nullvektor von V Stern ist einfach die Abbildung, die alle Vektoren auf das Nullelement des Körpers. Und ich behaupte, dass diese Abbildung in der Menge A senkrecht drin liegt, denn wenn wir gucken, wie A senkrecht definiert ist, das sind die Abbildungen, die alle Vektoren aus A auf 0 werfen. Und wenn ich ja sogar alles auf 0 werfe, dann werfe ich insbesondere die Leute aus A auf 0. Jetzt kommt die Verträglichkeit mit der Summe. Ich nehme jetzt also zwei Leute aus A senkrecht her. Das sind dann also zwei Abbildungen und die nenne ich Alpha und Beta. Und in A senkrecht zu liegen heißt, dass man alle Vektoren aus A auf 0 abbildet. Dann gilt also jetzt für alle V aus A. Wenn ich V mit der Summe abbilde. Naja, mit der Summe abzubilden heißt doch nur, ich bilde ab, einzeln und bilde die Summe der Bilder. Das heißt, ich summiere zwei Nullen im Körper, also kommt nur noch aus. Also ist V und H plus Beta auch 0. Und dann der Alpha plus Beta in A senkrecht. Jetzt kommt noch die Skalarmultiplikation und die sieht genauso aus. Sind Alpha in A senkrecht und Lambda in K. So gilt für alle Vektoren aus A. Kann ich einfach abschreiben. V hoch Alpha ist 0. Also ist auch Lambda mal V hoch Alpha gleich 0. Denn wenn ich die 0 des Körpers mit irgendwas multipliziere, bleibt es 0. Aber was hier steht, ist nichts anderes als V abgebildet mit Lambda mal Alpha. Das heißt also, dass Lambda mal Alpha auch in A senkrecht liegt. Mit dem Teilraumkriterium folgt jetzt, dass A senkrecht wirklich ein Teilraum ist. Die Menge, die wir uns da angucken, heißt M. M ist jetzt eine Teilmenge von V Stern, das heißt M besteht aus Abbildungen. M senkrecht besteht aus allen Vektoren, die von allen Abbildungen aus M auf 0 geworfen werden. Das heißt, wenn wir jetzt gucken wollen, ob M senkrecht ein Teilraum ist, dann müssen wir wieder gucken, liegt 0 drin, welche 0? Liegt die Summe drin, liegen Skalarvielfache drin. Und dann kommt das Teilraum. Okay, erste Frage, welche Null? Oh, wo liegt denn M senkrecht? M senkrecht liegt wieder im Vektorraum V, deswegen habe ich da vorhin dieses Bild hingemalt, damit Sie gucken können, wo welches Senkrecht Sie hinführt. Und dieses Senkrecht, das große T, führt uns wieder in den Raum V, das heißt, wenn ich da nach einer Null frage, ist es der Nullvektor in V. Also muss ich überlegen, ob der in M senkrecht liegt. Naja, der Nullvektor wird doch von allem, was eine vernünftige Abbildung ist, also von allen Homomorphismen, auf das Nullelement im Zielraum abgebildet. Richtig? Homomorphismen bilden immer 0 auf 0 ab. Das heißt, dass der Nullvektor von allem, was da in V-Stern rumläuft, auf 0 abgebildet wird im Körper K und insbesondere von allem, was in M liegt. Das heißt, das Argument ist genau dasselbe wie oben, nur aus der anderen Perspektive geguckt. Wir gucken quasi einmal aus der Perspektive von V und einmal aus der Perspektive von V-Stern. oben, in der Hoffnung, dass es hilfreich ist. Ich beginne jetzt also mit zwei Vektoren in M-Senkrecht. Vektoren in M-Senkrecht zeichnen sich dadurch aus, dass sie von allen Abbildungen aus M auf 0k abgebildet werden. Sind also V, B aus M-Senkrecht. Zwei endlich erzeugte Vektorräume über den gleichen Körper K summiert. Haben wir da irgendein einfaches Kriterium für? Irgendwas, das man so durch hingucken erledigen kann? Sagen wir, Sie haben zwei endlich erzeugte Vektorräume über R. Und Sie haben da einige Informationen. Jetzt frage ich Sie, sind die summiert? Wie könnten Sie das ganz einfach feststellen?
So? Die gleichen Dimensionen haben.
Genau, ich gucke mir die Dimensionen an. Wenn die gleichen sind, sind sie summiert. Wenn nicht, dann nicht. Und dieser komische Vektorraum, der da hinten steht, Hom K, V Stern K, das sind K-Vektorräume. Und die sind auch beide endlich erzeugt. Das heißt, wir müssen nur gucken, ob wir die gleiche Dimension haben. Das kann ich. Und da steht irgendwo, ich habe geschrieben Satz 5, 7 und hoffe, dass es stimmt. Das müsste der Satz sein, in dem genau das steht, was wir gerade besprochen haben. Wenn V und B über K die gleiche endliche Dimension haben, sind sie so umgekehrt. Das heißt, es reicht zu zeigen, dass V und von K, V Stern K die gleiche K-Dimension haben. Naja, ich wollte jetzt nicht noch mehr komische Personen einführen, aber das, was hier steht, das ist doch in Wirklichkeit einfach der Dualraum zu V Stern. Das ist quasi V Stern Stern. Gehen wir mal kurz durch, was wir schon wissen. V ist isomorph zu seinem Dualraum, kann ich sagen, sonst 12, 9 oder was. Das heißt, V und V Stern haben die gleiche Dimension über K. Wenn ich jetzt nochmal dualisiere, was immer, also wenn ich quasi V Stern Stern bilde, kriege ich wieder was von der gleichen Dimension, und zwar indem ich den Satz einfach auf V Stern anwende. Fertig. In dem Sinne, dass wenn ich drei Räume habe und der erste ist immer zum zweiten und der zweite zum dritten, dann ist auch der erste zum dritten. Ich glaube, es hat ja alles gesagt, was man dazu sagen muss. Dann kommen wir zu D. D ist ein bisschen anstrengend. Die Strategie habe ich schon erzählt. Ich gucke mal, ob ich da irgendwas Schönes hinmalen kann, damit wir die Strategie sehen. Okay, ich gebe mir Mühe, mal gucken, was hin. Hier ist die Idee. Wir machen das, was in C steht, sozusagen explizit mit einer konkreten Abbildung. Dann diese Morphie-Eigenschaft zeigen. Das heißt, wir zeigen, dass diese Abbildung wirklich das tut, was man laut C machen kann, sprich, sie ist ein Homomorphismus und bijektiv. Da ist ein bisschen was zu tun. Und dann, wenn wir das haben, da kommt auch das Superkorrelat, ich freue mich schon. Wenn wir das haben, dann schieben wir sozusagen unsere ganze Situation rüber und wenden dann Teil B an. Denn die Rechnung, die werden jetzt ein bisschen anstrengend. Da ich wischen muss, gibt es auf jeden Fall eine Pause zum Durchatmen. Aha. Beginnen wir mit der Definition der Abbildung. Zuerst definiere ich was, was auf einer Basis startet. Gesundheit. Ich fange mal mit einer Basis an, erzähle, was da passiert und dann kommt die nähere Fortsetzung. Das Konzept kennen wir schon. 2D, eine K-Basis von V und 2Phi. Das ist jetzt so ein kleines Phi und später wird die lineare Fortsetzung Groß-Phi heißen. Dann können wir die gut unterscheiden und das große Phi ist dann die Abbildung, die ich hier in Wirklichkeit lassen will. Das kleine Phi ist jetzt erstmal eine Abbildung von der Basis hinein in diesen Doppeldualraum. Ich muss kurz überlegen, wie sehr mich das jetzt schon nervt. Ah, es geht. Nee, ich schreibe noch ein, zwei Mal hin. Vielleicht als Sprachbildung, also ich schreibe das hin, Form K, V, Stern, K, aber als Sprachbildung für uns hier sage ich vielleicht V, Stern, Stern oder Dualraum von V, Stern. Damit ich das nicht immer so komisch sagen muss, weil es ja, jetzt anders ist. Die startet in unserer Basis B und bildet ab in den Dualraum von V Stern. Jetzt muss ich also sagen, was mit den Basisvektoren passieren soll. Das sind Abbildungen. Ich muss also sagen, was für Abbildungen von V Stern nach K rauskommen, wenn ich einen Basisvektor mit Phi abgebildet habe. Da geht's schon los. Für alle B und B, ab B aus B und alle Alpha aus V Stern sei B unter Phi diejenige Abbildung, aus dem Zielbereich, lassen, was mit diesem Alpha passieren soll. Alpha wird abgebildet, Entschuldigung, E wird abgebildet auf diejenige Abbildung, die jedes Alpha auf das Bild von B unter Alpha wirft. Ja, das richtig gesagt, mal gucken, ob ich das richtig anschreiben kann.
Angewandt auf Alpha,
ergibt V hoch Alpha. Im Kern von Psi zu liegen heißt, dass man im Zielbereich auf dem Nullvektor landet, also auf der Abbildung, die alle Leute aus Frau Stern auf die Null des Körpers wird. Wenn ihr alle Leute aus Frau Stern, linke Seite, von diesem Zeug auf die Null des Körpers getroffen werden, dann heißt es, dass auf der rechten Seite immer die Null des Körpers rauskommen muss. In anderen Worten, muss jetzt mein kleines V von allen Alphas aus Frau Stern auf die Null des Körpers getroffen werden. So muss es sein. Wegen des Radius. Konstruktion von Phi gilt dann, ich schreibe wirklich nur genau das an, was ich gerade erklärt habe, gilt dann für alle Alpha aus dem Stern. Wie gesagt, linke Seite muss 0 werden, also ist die rechte Seite 0, das heißt V Alpha ist die 0 des Kranks. Tja, hilft uns irgendwie weiter? Wie kann ich jetzt darauf kommen, dass V der Nullvektor sein muss? Vielleicht hilft es, wenn ich V mit Hilfe meiner Basis schreibe und dann nochmal gucke, was was da passiert. Denn, wenn alle Alpha aus V sternen, V auf 0 werfen, dann ja insbesondere die Leute aus der dualen Basis. Wir könnten gucken, ob wir zu unserer Basis D nicht einfach die duale Basis hernehmen können und irgendwie benutzen können, weil das Leute in V Stern sind, dass die also das hier erfüllen. Und das muss doch irgendwie weitergehen. Ja? Ich schlage vor, wir probieren es mal. Das heißt, ich brauche jetzt ein bisschen Notation. Sei D wieder. So eine Menge von Basisvektoren wie 1 ist dn, n ist wieder die Dimension unserer V. Und jetzt müssen wir uns an die duale Basis erinnern. Da haben wir immer so ein Delta dran geschrieben. Und diese Delta-Abbildungen, die waren so, dass sie auf den Basiselementen 1 sagen, wenn es das richtige Basiselement ist und sonst 0. Und dann guckt man sich die nähere Fortsetzung an. Das heißt, ich schreibe jetzt mal den Stern für die duale Basis. Zu Ende. Das heißt, ich wische, Sie können kurz atmen. Also Sie sollen die ganze Zeit atmen. Ich meine, durchatmen. Und ich auch. Und dann machen wir die Rechnung klar. Seminar da? Also halbwegs. Dann wechsle ich mal die Tafel. Ich hatte schon gesagt, was wir als nächstes machen wollen, nämlich, dass wir jetzt einmal alles einsetzen, was wir haben. Und damit ich nicht immer für alle I schreiben muss, schnappe ich mir noch eins. Wenn ich jetzt zeige, dass Lambda I gleich 0 ist, dann habe ich gezeigt, dass V der Nullvektor ist, dann sind wir fertig. Einverstanden? Denn V ist ja die Linearkombination. Wenn alle Lambdas 0 sind, ist V der Nullvektor. Das heißt, der Kern besteht nur aus 0 und die Abbildung ist injektiv und alles ist schön. Das heißt, dieses kleine I ist jetzt wichtig. Ich will zeigen, dann werde ich gleich 0 und dann sind wir fertig. Jedenfalls mit diesem Teil des Beweises. Wir sind dann erst fast fertig. Okay, aber wir sind schon sehr weit. Wie fange ich die Rechnung an? Das ist jetzt die Frage. V war doch aus dem Kern und wir haben festgehalten, dass V deswegen von allen Elementen aus V-Stern auf 0 abgebildet wird. Die duale Basis liegt im V-Stern, das heißt, alle dualen Basisleute bilden V auf 0 ab. Dann nehme ich mir mal den dualen Basisvektor Delta Bi, werf den auf V und weiß, dass 0 rauskommt. Okay, dann schreibe ich jetzt V hin als Linearkombination und wende Delta wirklich an. Wir haben das gerade nochmal wiederholt, was diese dualen Basisvektoren machen. Wenn ich die auf so eine Linearkombination anwende, dann kann ich das auf die einzelnen Bestandteile anwenden, weil es Homomorphismen sind. Und wenn ich mir jetzt diese Basisvektoren angucke, dann gibt es nur genau eine Stelle, wo der richtige Index steht. Und nur da macht die Abbildung überhaupt was Sinnvolles. Oder was wir sehen. Ansonsten wirft sie ja einfach alles auf 0. Das heißt, überall hier, wo nicht der Index I steht, da ist das Bild unter Delta Bi 0. Und nur an der Stelle, wo der richtige Index ist, lohnt es sich noch weiterzumachen. Und der Index I liefert uns den Beitrag Lambda I mal Bi, abgebildet mit Delta Bi. Alles andere ist sowieso 0. Nach Definition der dualen Basisvektoren. Jetzt können wir das noch weiter ausrechnen. Delta ist ein Homomorphismus, also kann ich den Skalar rausziehen. Und wie war das nochmal? Wohin wurden die Basisvektoren mit dem richtigen Index abgebildet? Also wenn der Index am Basisvektor und am dualen Basisding zusammenpassen, wurden, ja, auf die 1 des Körpers, genau. Das heißt, hier steht jetzt, Lambda I mal 1 des Körpers. Dankeschön. Das sieht gut aus. Rechts steht irgendwas mal 1 des Körpers, links steht 0. Wie kann ein Produkt von zwei Körperelementen 0 werden? Nur indem einer von den beiden Faktoren 0 ist. Und in unseren Körpern sind 0 und 1 immer verschieden. Also muss Lambda I 0 sein. Also ist V der Nullvektor. Blablabla, fertig. Habe ich vorhin alles schon erzählt. Und jetzt sind wir mit unserer Beweisstrategie schon sehr weit. Wir haben jetzt schon deutlich mehr als die Hälfte geschafft. Wir haben einen konkreten Isomorphismus konstruiert. Ja, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt muss ich Sie noch irgendwie davon überzeugen, dass es für Aussage D wirklich nützlich ist. Denn bisher haben wir ja nur Aussage C sozusagen konkret gemacht und eine konkrete Abbildung geschrieben. Aber wir haben noch nicht wirklich gesehen, was es mit D zu tun hat. Das kommt also jetzt. Wir brauchen einen Teilraum von Frau Stern. Wir wollen da eine komische Dimensionsformel zeigen. Und zuerst möchte ich hinschreiben, was der Senkrechtraum von W überhaupt ist. Das heißt, wir wiederholen jetzt nochmal, was ist W senkrecht? Und das ist jetzt das Senkrecht, das ausgeführt ist, T. Nach Definition, wir fangen jetzt ja im Dualraum an, das heißt mit diesem Senkrecht gehen wir jetzt wieder zurück nach V. Nach Definition besteht der Senkrechtraum aus allen Vektoren, die von allen Leuten aus W auf 0 geworfen werden. Das heißt, es ist die Menge aller Vektoren V aus V, für die gilt, dass für alle Alpha aus W das Bild 0 ist. Ah, Moment, Moment. Ich schreibe mal direkt weiter. An der rechten Tafel da hinten steht, dass man V-Alpha anders schreiben kann mit unserem komischen Isomorphismus. Da, man kann V-Alpha sozusagen unnötig kompliziert schreiben als Alpha hoch V hoch groß Psi. Und das möchte ich jetzt machen, groß Phi. Das heißt, es ist die Menge aller Vektoren aus V mit der Eigenschaft für alle Alpha aus V gilt Alpha hoch V Psi gleich 0. Und ich bringe Psi deswegen ins Spiel, weil Psi eine bijektive Abbildung ist und weil ich dann sozusagen zählen kann. Denn wenn ich jetzt zählen möchte, also oder wenn ich irgendwie gucken möchte, was die Mächtigkeit dieser Menge, wenn ich zählen möchte, was in dieser Menge ist, dann kann ich zählen, für wie viele V aus V will das, oder ich kann gucken, für wie viele V aus V will das, oder ich kann die Abbildung groß Phi benutzen, von der ich ja weiß, dass sie bijektiv ist. Das heißt, ob ich Bilder zähle oder Ruhebilder, ist egal. Ich habe da also eine 1-zu-1-Beziehung bei der bijektiven Abbildung. Und das möchte ich jetzt verwenden. Die Menge W senkrecht hat nämlich jetzt genauso viele Elemente wie, ich schreibe das hier nochmal hin, der in der zweiten Menge. Menge der Vektoren V aus V für alle Alpha. Die Bilder. Und das kann ich zählen, und zwar wegen der Bijektivität von groß Phi. Als Anzahl derjenigen Elemente im Doppeldualraum, also im Dualraum von Frau Stern, von der Startmenge in die Zielmenge. Ich verwende die Bijektivität und ich verlagere das Zählen aus der Startmenge in die Zielmenge. Deswegen fange ich hier in der Zielmenge an und ich zähle diejenigen Leute, die alle Alphas auf 0 werfen. Das heißt, ich ersetze die Bilder von V durch die Leute im Zielbereich. Und ich kann das machen, weil die Abbildung bijektiv ist. Der Haupttrick, denn das heißt ja, dass wir, wenn wir die Dimension bestimmen wollen, das auch in diesem Vektorraum Horn K, V, Stein K machen. Die Anwendung aus der Dimensionsformel aus B auf V-Stern und W. Wie fand das? Ich schreibe es erstmal an, dann sage ich noch was dazu. Die Dimensionen von V und V-Stern sind gleich, das wussten wir vorher. Und V-Stern übernimmt jetzt in der Formel in B die Rolle von V. Das heißt, wir fangen jetzt in B links an zu lesen und gehen zum Dualraum über. Das heißt, aus V wird V Stern. Das ist das hier. Jetzt kommt die Gleichung, die in B steht. Und anstelle von einem Teilraum U von V nehme ich jetzt den Teilraum B von V Stern. Das heißt, anstelle von U kommt W. Jetzt habe ich noch diesen hinteren Term, W senkrecht. Aber da wir jetzt im Dualraum sind, ist es das andere senkrecht. Und plötzlich steht die Formel da. Zu V Stern und dem Dualraum von V Stern. Und sobald man sich das einmal klar gemacht hat, kann man die Formel aus B annehmen. Sieht so ein bisschen obskur aus? Aber das ist es. Und das ist Teil D und deswegen ist es keine Übungsaufgabe. Aber ich möchte nochmal zusammenfassen, was für Ideen wir hier gesehen haben. Die sind nämlich nur teilweise neu. Dass wir irgendwelche konkreten Isomorphismen basteln, um Informationen zwischen Vektorräumen hin und her zu schieben, das ist nicht neu. Das machen wir häufig. Dass wir Abbildungen basteln und zeigen, dass es Isomorphismen sind, indem wir die Homomorphie-Eigenschaft zeigen und dann eine der beiden Eigenschaften, weil die Dimensionen gleich sind, das ist auch nicht neu. Das haben wir auch schon häufiger gemacht. Ich denke, das, was hier kompliziert ist, ist, dass wir die ganze Zeit mit V-Stern arbeiten, also mit einem Raum, der selber aus Abbildungen besteht. Ich glaube, das ist das, was es hier so ein bisschen unübersichtlich macht. Und deswegen betone ich nochmal, dass die Ideen, die eigentlich drin stecken, aber teilweise gar nicht neu sind. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, also können wir jetzt mal gucken, was Sie für Fragen haben zu dem ganzen Senkrechtgedöns. Okay, weiter geht es. Mit dem nächsten Senkrechtkonzept. Aber vorher müssen wir uns überlegen, warum das nächste Senkrechtkonzept sinnvoll ist. Also sage ich da kurz was zu. Wir wollen jetzt sagen, was es bedeutet, dass man senkrecht aufeinander steht, bezogen auf eine Bilinearform. Und wenn Sie an das Standardskalarprodukt denken, das gucken wir uns auch gleich als Beispiel an, dann ist Senkrechtstehen auch wirklich anschaulich sowas wie Senkrechtstehen. Wenn Sie an das Standard-Skalarprodukt denken, da steht ja dann zum Beispiel in R auf 3 der Vektor 1, 0, 0 anschaulich senkrecht auf dem Vektor 0, 1, 0 zum Beispiel oder 0, 0, 1. Und das kann man am Standard-Skalarprodukt sehen, wenn man das ausrechnet, weil nämlich, wenn man diese Vektoren einsetzt, da 0 rauskommt. Und jetzt möchte ich kurz Ihre Anschauung bemühen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Bilinearform. Und wenn Sie zwei Vektoren haben und die in der einen Richtung einsetzen, erste Komponente, zweite Komponente, wenn Sie also aus der Perspektive des ersten Vektors gucken, dann kommt 0 raus. Das heißt, in unserer Anschauung würden wir dann sagen, die stehen senkrecht aufeinander, die Vektoren. Wenn Sie aber aus der Perspektive des zweiten Vektors gucken, wenn Sie die Reihenfolge verändern in der Bilinearform, dann kommt plötzlich nicht mehr 0 raus. Das heißt, wenn Sie aus der Richtung gucken, stehen die nicht senkrecht aufeinander. Das geht, es gibt Bilinearformen, die so sind, aber es ist irgendwie unintuitiv, dann sowas Anschauliches wie Senkrechtstehen zu verwenden. Denn Senkrechtstehen sollte aus beiden Perspektiven gleich aussehen, oder? Sonst das Wort irgendwie merkwürdig. Und das ist meine Motivation für das nächste Wort, für das Wort orthosymmetrisch. Eine Bilinearform heißt orthosymmetrisch genau dann, wenn für die Tatsache, ob da 0 rauskommt, die Reihenfolge egal ist. Das heißt, egal aus welcher Perspektive ich gucke, egal von welchem Vektor aus, der Formwert ist 0 und das heißt, sowas wie senkrecht stehen ergibt dann Sinn. Das wäre sonst komisch. Ne? Deswegen diese kleine Vorrede. Orthosymmetrie kann man also daran erkennen, dass wenn 0 rauskommt, dass es dann immer in beide Richtungen so ist, egal welcher Vektor vorne steht und welcher hinten. Und ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel zeigen, Sie dafür sensibilisieren, auf was man achten könnte oder sollte, wenn es um die Frage geht, ob eine Form orthosymmetrisch ist. Ich denke mir mal kurz eine Form aus und schreibe Ihnen eine Gramsche Matrix hin und dann gucken Sie mal, was Ihnen zum Thema Orthosymmetrie dazu einfällt. Sagen wir mal, wir arbeiten über R und die Gramsche Matrix sieht so aus. Was denken Sie denn zum Thema Orthosymmetrie? Kann man da irgendwas sehen, was damit zu tun hat? Da steht eine 0, das ist vielleicht gut. Denn es hat irgendwas mit 0 zu tun. Was bedeutet denn diese Null, die hier steht? Frage zur Matrix, wir können das mal kurz wiederholen. Was sind die Einträge? Oh, ja.
Das war doch das Skalarprodukt von den beiden Vektoren. Das bedeutet jetzt Stelle 1, 2, also quasi der erste Basisvektor meiner zweiten Basisvektor.
Richtig, genau. Wenn ich die Form anwende auf den ersten und den zweiten in dieser Reihenfolge, bei den Basisvektoren, kommt 0 raus. Was steht denn hier? Ja. Genau. Nee, das kommt gleich. Senkrecht definieren wir nur bei orthosymmetrischen Formen, weil es sonst anschaulich keinen Sinn ergibt. Also wenn nicht egal wäre, aus welcher Richtung man guckt, dann wäre so ein Wort wie senkrecht irgendwie sinnlos. Das habe ich gerade versucht zu motivieren. Und hier kann man an der Gramsci'schen Matrix sehen, dass die Form nicht orthosymmetrisch ist. Wenn man in der Gramsci'schen Matrix an irgendeiner Stelle eine Null sieht und an der entsprechenden Partnerstelle mit umgedrehter Reihenfolge steht keine, dann wissen Sie, dass die Form nicht orthosymmetrisch ist. Und wenn Sie Lust haben, ist es eine Übungsaufgabe, sich zu überlegen, ob Nullen an den richtigen Stellen reichen, um zu zeigen, dass die Form orthosymmetrisch ist. Also ob es ausreichend ist, wenn hier die Nullen richtig verteilt sind. Das können Sie sich noch überlegen. Aber auf jeden Fall ist es andersrum so, dass wenn es dann mit den Nullen nicht passt in der Gramsci'schen Matrix, dass man dann schon mal weiß, man hat keine Orthosymmetrie und manche der Begriffe, die jetzt kommen, ergeben dann keinen Sinn. Und ja, natürlich kann es sein, dass in der Matrix gar keine Nullen stehen, dann hat man da erstmal keine Informationen. Ja. Die sagt mir nichts, weil das dann nur der Vektor mit sich selber ist. Da habe ich dann kein Gegenstück, wo ich die Reihenfolge getauscht habe, dann ist es ja zweimal der gleiche Vektor. Na, das hat sozusagen nichts zu bedeuten. Orthosymmetrie ist, also wenn ich Orthosymmetrie prüfe, dann gucke ich doch, was verändert sich, wenn ich die Reihenfolge vertausche. Und wenn ich dabei den gleichen Vektor mit sich selber gucke, habe ich keine Informationen. Das heißt, ich muss es überprüfen für Vektoren, die unterschiedlich sind. Genau, ja, danke. Ja.
Quasi das Gegenstück jetzt zu dem Eintrag 1, 2 ist quasi einfach der gleiche Eintrag bei der transponierten Matrix.
Ja, also Sie könnten, das ist interessant, wir kommen da gleich sowieso hin. Denn man kann das Ganze ja noch stärker machen. Bei Orthosymmetrie verlange ich nur, dass der Wert 0 in beide Richtungen rauskommt. Man könnte das jetzt noch verstärken und dann kommen wir so in die Richtung Ihrer Frage. Man könnte nämlich auch verlangen, dass für alle Vektoren, egal was ich einsetze, die Reihenfolge egal ist. Und dann würde die Gramsci'sche Matrix sich beim Transponieren nicht verändern. Und solche Matrizen nennt man symmetrisch, das kennen wir schon. Und solche Formen nennt man dann auch symmetrisch. Also das ist quasi die Fortsetzung. Wenn Sie wollen, können Sie auch schon ein bisschen weiterlesen im Skript. Das kommt dann noch. Orthosymmetrie ist quasi eine Abschwächung von Symmetrie. Symmetrie heißt, alles soll gleich bleiben, auch wenn ich die Reihenfolge verändere. Orthosymmetrie heißt, ich fordere das nur, wenn 0 rauskommt, weil ich nämlich so ein Konzept wie senkrecht haben möchte und weil es anschaulich komisch wäre, wenn es von der Reihenfolge abhängen würde. So kann man sich das ungefähr merken, woher das kommt. Und nur dann, also nur dann, wenn es anschaulich auch irgendwie sinnvoll ist, dann sprechen wir darüber, dass Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Also bitte nicht diese Konzepte verwenden, wenn die Form überhaupt nicht orthosymmetrisch ist. Dann wissen wir ja nicht, worüber wir reden. Beziehungsweise dann müsste man sagen, senkrecht aus welcher Richtung. Und das nervt mich, das würde ich nicht machen. So. Also, bei orthosymmetrischen Formen definieren wir, dass zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen und die Reihenfolge ist dann egal, genau dann, wenn der Formwert 0 ist. Und eine Anschauung dafür können Sie bekommen über das Standard-Skalarprodukt, wo dann wirklich anschaulich Vektoren senkrecht aufeinander stehen, wenn der Formwert 0 ist. Jetzt können wir zum nächsten Senkrechtkonzept kommen, nämlich aufbauend darauf. Wenn ich zwei Vektoren habe, kann ich sagen, dass sie senkrecht aufeinander stehen oder orthogonal zueinander, wenn der Formwert 0 ist. Aber das Gleiche kann ich jetzt auch für ganze Teilmengen von Vektoren machen. Denn manchmal, dann laufen, je nachdem, was wir für eine Form haben, manchmal laufen da wirklich so große Mengen von Vektoren rum. Also eine hier und eine da drüben. Und die stehen alle so aufeinander senkrecht. Immer dann, wenn ich den einen Vektor aus der einen Menge nehme und den anderen aus der anderen, dann stehen die aufeinander senkrecht. Das heißt, dann ist es sinnvoll zu sagen, dass die komplette Menge senkrecht auf der anderen Menge steht. Und deswegen haben wir hier diese Notation. Teilmengen heißen orthogonal zueinander oder stehen senkrecht aufeinander, genau dann, wenn die einzelnen Vektoren alle senkrecht aufeinander stehen. Nicht unbedingt innerhalb der Menge, aber dazwischen sozusagen. Okay, das sind schon wieder Fragen. Ja.
Kann man sich das dann nicht vorstellen, wie man aus der Spinne jetzt ein
Zum Beispiel, ja, in R auf 3 mit dem Pass, mit der passenden Form, die also diese Geometrie irgendwie einfängt, wäre das sowas. Ja, genau. Ja, das heißt, dann würde man sozusagen im Senkrechtraum nach einem normalen Vektor suchen, für die, denen was das sagt. Ja, ja, genau. Sie waren zuerst, gleiche Frage. Genau, 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 genau. Ja, das Tolle ist, dass Sie hier, wenn die Form anschaulich das macht, was Sie denken, dass Sie dann wirklich Geometrie sehen. Das heißt, es ist wieder eine Verbindung zum Schulstoff und zu anderen Vorlesungen. Aber wir fassen es ein bisschen allgemeiner, weil es eben noch andere Anwendungsfelder gibt. Ja. Na, wir würden nur sagen, dass die senkrecht aufeinander stehen, wenn die so aufeinander prasseln, im Sinne, dass die alle aufeinander senkrecht stehen. Egal, was man nimmt, genau. Genau, genau, genau. So ist es definiert. In dem Moment, wo es einmal schief geht, würde man nicht mehr sagen, dass die Mengen senkrecht aufeinander stehen, dann müsste man diese Vektoren rauswerfen oder so. Genau, ja. Okay. Und ich habe Notationen dafür und ich benutze die ganze Zeit immer dasselbe Senkrecht-Symbol. Der Witz wird sein, dass wir dann später sozusagen noch coolere Zerlegungen kriegen. Bisher haben wir doch, also was haben wir bisher in coolen Zerlegungen? Wir kommen jetzt nicht mehr viel weiter, also quatschen wir jetzt einfach noch ein bisschen zu. Bisher haben wir doch Zerlegungen von einem Vektorraum V als Summe von Teilräumen und die dürfen sich überschneiden im Sinne von die Schnitte dieser Räume müssen nicht unbedingt nur aus dem Nullvektor bestehen. Und dann gibt es den Spezialfall, wo die Schnitte nur aus dem Nullvektor bestehen, dann kommen wir auf direkte Summen. Und wir haben Zerlegungen gesehen in direkte Summen von Eigenräumen zum Beispiel, bei diagonalisierbaren Abbildungen. Das heißt, wir haben schon Anwendungen für solche Zerlegungen gesehen, die dann irgendwie cool sind und zu schönen Abbildungsmatrizen führen. Und wenn wir jetzt Bilinearformen mit ins Spiel bringen und wenn die orthosymmetrisch sind, sodass das Senkrechtkonzept Sinn ergibt, dann könnte man das jetzt noch stärker machen und könnte sagen, ah, ich suche eine Zerlegung von meinem Teilraum, sagen wir mal in zwei Teilräume, O und B, die nicht nur direkt ist, sondern die auch noch so ist, dass das alles senkrecht aufeinander steht. So kommen wir dann zum Konzept der orthogonalen Summe und das ist noch stärker als direkte Summe. Und wann das geht und wie das geht und was das alles bedeutet, das werden wir uns demnächst erschließen. Jetzt möchte ich nur noch kurz auf diese Notation eingehen, die da steht. Wir hatten jetzt schon Orthosymmetrie, wir hatten senkrecht aufeinander stehen für Vektoren und für Mengen. Man kann immer auch orthogonal sagen. Dann gibt es den sogenannten Senkrechtraum, von dem wir uns überlegen werden nächste Woche, warum das ein Raum ist. Das heißt, da schnappe ich mir eine Teilmenge und gucke dann auf alle Vektoren, die senkrecht stehen, auf allem, was in dieser Menge liegt und jetzt wirklich in diesem, ich sag mal, geometrischen Sinn senkrecht stehen. Und dann kann ich mir noch die Vektoren angucken, die auf allem senkrecht stehen. Das ist ein bisschen seltsam vielleicht, das Konzept, aber je nach Form kann da was Interessantes rauskommen. Und das nennt man dann Senkrechtraum des ganzen Raums oder auch Radikal. Und wie groß das Radikal ist, ist ein Maß dafür, wie viel Geometrie man wirklich sieht, also wie viel interessante Senkrechtbeziehungen man hat oder eben nicht. Das werden wir alles nächste Woche vertiefen. Wenn Sie ein bisschen vorlesen und vorblättern möchten, dann empfehle ich jetzt tatsächlich bis zum Ende des Kapitels zu gucken, damit Sie ein Gespür dafür kriegen, wie all diese kleinen nebeneinander stehenden Konzepte anfangen ineinander zu greifen. Das könnte sinnvoll sein. Ja, so. Bis nächste Woche, oder? Ciao.